Was sind meine Stärken und wie kann ich sie im Job optimal einsetzen? Wie kommt die richtige Aufgabe zur richtigen Person? Warum sind manche erfolgreich und andere nicht? Das sind Fragen, mit denen sich bestimmt viele von euch beschäftigen. Diese und andere Fragen beantwortet die Diplompsychologin Stefanie Stahl in ihrem aktuellen Buch »So bin ich eben im Job«. Stefanie hat als Buchautorin schon viele Werke veröffentlicht. Ihr Bestseller »Das Kind in dir muss Heimat finden« schmückt seit Jahren die Sachbuch-Bestsellerlisten und machte sie zu Deutschlands bekanntesten Psychotherapeutin. Liebe Stefanie, ich freue mich tierisch, dich heute im virtuellen Studio zu Gast zu haben.
Dankeschön, danke für die Einleitung. Einleitung und Einladung, beides.
Das Geheimnis von Erfolg ist Teambuilding. Das steht auf der Rückseite deines neuen Buches drauf. Und ich muss jetzt eingestehen, meine Teampartnerin Lisa ist heute nicht mit dabei. Du hast das Buch aber auch nicht alleine geschrieben. Du hast noch einen Co-Autor, den Herrn Dr. Christian Bernreiter. Warum hast du mit ihm gemeinsam diese Jobversion von »So bin ich eben« geschrieben?
Ja, das kam so ein bisschen auf mich zu. Und zwar habe ich mal ein Seminar in München gehalten und da war der Christian Teilnehmer und der sprach mich an in der Pause, ob ich mal darüber nachgedacht hätte, dass so bin ich eben. Ich habe ja das normale »So bin ich eben« auch geschrieben vor vielen Jahren, also für den privaten Freizeitbereich, ob ich nicht mal Lust hätte, das auch für den Job zuzuschreiben. Sag ich, ja doch, hätte ich große Lust zu, habe ich auch schon öfter darüber nachgedacht. Würde ich mich aber ein bisschen sicherer noch mit einem Co-Autor fühlen, weil ich nicht aus dem Firmenkontext komme. Also mir ist das Konzept total vertraut. Was mir wenig vertraut ist, ist Firmenkontext, weil ich war mein Leben lang selbstständig. Ich habe nie in einer großen Firma gearbeitet. Ich kenne die Struktur nicht, ich kenne die Fallstricke nicht. Und deswegen dachte ich, ist es besser, da jemand an der Seite zu haben, der genau diese Lücke auffüllt, ja, um einfach auch nochmal so diesen Hintergrund auch in das Buch mit hineinbringen zu können.
Sehr gut. Das heißt, du lebst direkt die Erkenntnis, dass Menschen sich ergänzen können, dass Menschen Stärken und Schwächen haben und entsprechend darauf zahlt auch das Buch ein. Wenn ich es richtig verstehe, ist das, so bin ich eben im Job, eine Hilfe zur Reflexion zu verstehen. Wer ist man eigentlich, oder?
Genau. Das ist die, bei dem Konzept geht es ja darum, dass man mal versteht, was ist mir eigentlich angeborenerweise für ein Persönlichkeitstyp in die Wege gelegt worden. Ja, wir reden ja hier im Grunde von Myers-Briggs Type Indicator. Der ist ja einigen bekannt. Es ist also ein Typentest, der sowohl aus dem amerikanischen als auch aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Also da gibt es so Synergieeffekte. Ich will da jetzt gar nicht so näher drauf eingehen. Das kann jeder auch im Internet nachlesen. Was mir jetzt wichtig ist, ich habe dieses Konzept hier stärker mit nach Deutschland eingebracht und habe es auch ein bisschen auf deutsche Verhältnisse zugeschrieben, habe es auch eingedeutscht, weil die englischen Begriffe sind nicht immer so intuitiv eingängig, deswegen habe ich deutsche Begriffe verwendet und bin eigentlich eine mit der ersten, die diese Typenlehre einem deutschsprachigen Publikum vorstellt.
Das Buch beinhaltet auch einen Test, um entsprechend über sich selbst herauszufinden, was für ein Charakter ist man eigentlich. Du nennst diese Rollen Minister oder Ministerinnen.
Ja.
Ich habe das Buch natürlich gelesen, ich habe natürlich den Test gemacht. Und möchte jetzt direkt die Session mit dir nutzen. Du hast mich direkt als extrovertiert oder extravertiert eingeschätzt.
Im Vorgespräch.
Ich war jetzt eben gerade im Vorgespräch, genau. Das ist aber nicht die einzige Dimension, die es gibt. Es gibt, die möchte ich mal durchgehen, da können wir da ein bisschen eintauchen, um dann im Großen und Ganzen zu beschreiben, welche Charaktere gibt es eigentlich.
Also mit diesem Test werden 4 Persönlichkeitsdimensionen gemessen und extra versus Introversion, auf das Wording kann ich auch gleich noch eingehen, ist eine dieser Dimensionen. Und Dimension bedeutet ja, bei der Temperatur oder so, es gibt 2 theoretische Endpunkte, also bei der Temperatur minus 50 und plus 50 Grad, dazwischen gibt es einen Nullpunkt und dann ganz viele Abstufungen. Und so darf man sich die psychologische Dimension auch vorstellen. Also es gibt Menschen, die sehr extravertiert sind, es gibt welche, die leicht eher zur Extraversion tendieren und so weiter. Dann super Intros, leichte Intros und so weiter. Und dann haben wir noch 3 weitere Dimensionen, die in Deutschland weitaus weniger bekannt sind als die Extro-Intro. Das hat jeder schon mal gehört. Die anderen 3 haben die meisten noch nie was von gehört. Da gehen wir gleich drauf ein. Und jetzt geht die Theorie davon aus, dass jeder Mensch auf jeder dieser vier Dimensionen eingeordnet werden kann. Also eher extro oder eher intro. Und das gleiche auch für die anderen drei Dimensionen. Und dadurch geben sich 4x4 Kombinationsmöglichkeiten, dadurch 16 Persönlichkeitstypen. Also das ist mal ganz grob erklärt, das Wirkprinzip dahinter. Und ich bin persönlich super begeistert von der Typenlehre. Ich halte sie für unglaublich zutreffend und wahr. Ich sehe auch eine ganz, ganz hohe Schnittmenge zu diesen viel zitierten und super beliebten und von meiner Seite aus, also ich finde völlig überschätzten Big Five. Mhm. Weil meines Erachtens die ersten vier Dimensionen der Big Five eigentlich dieselben Dimensionen sind wie in der Typenlehre. Es gibt eine Menge Forschung dazu. Ich finde die Forschung sehr schwach, muss ich sagen. Die Forschung ergibt auch nicht immer die besten Ergebnisse für die Typenlehre. Ich komme aber selbst aus der Wissenschaft, muss ich dazu sagen. Und ich weiß, wie viel auch bei Forschung schiefgehen kann. Also, und ich sehe einfach auch die hohe Ähnlichkeit zu den Big Five. Auch dazu gibt es Forschung, hat eine Teilkorrelation ergeben, aber ich meine, dass die Konzepte einfach in der Forschung nicht gut angelegt waren. So, dass man das anders hätte definieren müssen, aber egal. Also ich persönlich bin sehr, sehr überzeugt von der Typenlehre und arbeite auch seit vielen Jahren mit ihr. Und viele tun es auch, in Firmen wird die gerne angewendet, weil Wirtschaftler weniger die Forschung interessiert, sondern mehr das, was funktioniert. Also die sind mehr vom, gehen mehr vom pragmatischen Nutzen aus. So ist es auch bei den Amerikanern. Gerade im englisch sprechenden Raum ist sie noch viel weiter verbreitet als bei uns etwas, wie soll ich sagen, manchmal etwas altbackenen Deutschen.
Ja. Du hast das Thema Wirtschaft angesprochen. Das ist sehr interessant, weil am Ende des Buches auch von euch ein Workshop-Konzept reingebracht wird. Also wirklich, wie kann man den ganzen Tag durchkonzipieren, wie man die vier Dimensionen, die wir jetzt eintauchen werden, betrachten kann und, und. Also das Buch ist auch wirklich extrem hands-on geschrieben. Man kann wirklich sich einlesen, das dann direkt auf der Arbeit anwenden.
Genau, also das fand ich, muss ich mal ehrlich sagen, ich weiß, man soll sich nicht selber loben, aber das fand ich von Christian und mir auch wirklich großzügig, ja. Also zu sagen, ich meine, was machen andere Leute für ein Geschiss mit ihren Konzepten? Und der MBTI, der ist ja in Deutschland teuerst lizenziert, ne? Da musst du eine teure License kaufen, dass du den überhaupt benutzen darfst, dass du überhaupt damit trainieren darfst. Was machen wir? Wir schreiben das auf Deutsch, hauen's raus, jeder kann's kaufen, für ein paar Euro das Buch. Und kann loslegen, ja. Also das ist schon nice, würde ich mal sagen.
Ja, ich könnte mich ja theoretisch schon als selbstständig machen mit dem Konzept und entsprechend Teams von 15 bis 20 Leuten trainieren. Dann würde ich da direkt doch mal eintauchen, weil da fällt eine Thematik, die ich eigentlich zum Schluss fragen wollte, dich. Und zwar die Resonanz, Stichwort Schubladendenken. Ja. Ist es wirklich so, dass viele dann sagen, nee, das finde ich doof, ich möchte nicht in die Schublade Tugendminister gesteckt werden. Wie ist da so die Reaktion normalerweise?
Das gibt's manchmal. Das sind halt Menschen, die das nicht so ganz durchreflektieren, weil Schubladendenken ist einfach ein saudummes Wort dafür, dass wir einfach Kategorien haben. Die haben wir überall im Leben. Gibt es Kategorien wie groß, klein, dünn, dick, blond, dunkelhaarig und so weiter und so fort. Und es gibt einfach manche Wörter, die unsere Persönlichkeit beschreiben. Ja, das die und dadurch halt auch greifbarer machen. Und wenn was beschreibbar ist, dann kann man auch viel besser damit umgehen und sich selbst viel besser reflektieren als das, was völlig unbeschrieben bleibt, ja, und damit auch gar nicht erfasst wird.
Zumal ja die Wissenschaft auch gezeigt hat, dass diese vier Dimensionen genetisch bedingt sind.
Ja, also in der Typenlehre wird von diesem davon ausgegangen, dass sie genetisch bestimmt sind. Und das wissen wir in der Wissenschaft zum Beispiel auch. Extro-Introversion ist sehr hoch erforscht. Das ist eine sehr gut erforschte Persönlichkeitsdimension und die hat eben eine ganz hohe genetische Komponente. Das weiß auch jeder, der Eltern ist. Ja, die wissen einfach, das eine Kind kommt so als Springensfeld auf die Welt, ne? Und das andere Kind ist viel schüchterner, muss viel mehr ermutigt und ermuntert werden. Und wir haben einfach ein fettes Set an Genen, mit denen wir schon auf die Welt kommen und die auch ganz schön weitreichend unsere Persönlichkeit mitbestimmen.
Dann, liebe Steffi, lass uns in die erste Dimension eintauchen. Extravertiert versus oder bis hin zu introvertiert ist ja eine Skala, wie wir gerade gehört haben. Wenn ich Menschen erzähle und erläutere, dass ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber introvertiert ist, fühlen sich viele Menschen angegriffen. Das nimmt jetzt Beleidigung wahr und ich bin überrascht. Nimmst du anscheinend auch so wahr. Warum ist das so?
Ja, weil Extroversion oder Extraversion, mal kurz etwas zu diesem Wording. Also extra heißt ja immer nach außen gerichtet. Das A deutet immer auf das Außen hin, auch in der Medizin, und das O am Ende immer nach innen. Extravertierte sind also nach außen gerichtet. Umgangssprachlich hat sich Extro und Intro sehr eingebürgert. Ich selbst nehme es auch nicht so pingelig. Ich finde es jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ich sage deswegen manchmal auch extrovertiert. Ich mische das manchmal so. Das nur am Rande. Also die Extrovertierten sind halt nach außen gerichtet, die sind Sprechdenker, das heißt, die sind ziemlich wortgewandt oft, und Sprechdenker heißt, ich bin ja extrovertiert, ich erlebe das bei mir selbst, ich kann oft reden und denken gleichzeitig. Ich bin da manchmal auch überrascht, im Guten wie im Schlechten, was ich so raushau. Während die Intros, die denken ja erstmal nach und reden dann. Und introvertiert wird in unserer Gesellschaft fälschlicherweise mit so ein bisschen stoffelig und gehemmt manchmal verwechselt. Und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Beide haben unheimliche Stärken, auf die ich auch gerne gleich noch zu sprechen komme. Und beide haben natürlich auch ihre Herausforderungen. Also beide haben halt auch, wie man früher gesagt hätte, Schwächen. Heute redet man ja nur noch von Herausforderungen.
Du schaust dabei so zur Seite, als würde es nicht gefallen, diesen Ausdruck zu verwenden.
Ich finde das immer so ganz lustig. Es gibt so viele neue Wordings irgendwie. Man hat ja auch kein Problem mehr, man hat ja nur noch ein Thema. Ne? Man hat ja ein Thema und irgendwas. Keine Schwächen mehr, es gibt nur noch Herausforderungen. Und ich mache mich manchmal ein bisschen lustig darüber, ja. Das stimmt. Jetzt habe ich mal einen Faden verloren. Also keins ist besser oder schlechter als das andere. Beide haben vollkommen ihre Berechtigung, ergänzen sich hervorragend. Und ich glaube, und deswegen noch mal kurz die Querverbindung zu den Big Five, diesem großen Persönlichkeitskonzept, was ja so geliebt wird in der Psychologie, weil es auch sehr gut erforscht ist. Ich glaube, diese vier Dimensionen, sowohl bei den Big Five als auch bei, so bin ich eben, also bei dem MBTI-Konzept, sind alles Persönlichkeitsdimensionen meines Erachtens, die sich aus der Evolution heraus geschält haben. Weil wir immer beides brauchen. Ne? Wir brauchen die eher risikofreudigen, auch etwas mutigeren Extrovertierten, die sagen, komm, wir packen das jetzt an, wir legen jetzt los. Und genauso brauchen wir die eher introvertierten, besonnenen, fokussierten, konzentrierten Introvertierten, die lieber nochmal eine Schleife drehen, lieber nochmal drüber nachdenken, lieber nochmal vertieft ins Thema einsteigen. So, und wir brauchen einfach beide in der Gesellschaft. Und deswegen mag ich auch die Ministertitel. Ich habe den Typen ja allen Namen gegeben, weil diese Abkürzungen sind ja auch wahnsinnig sperrig. Also wenn ich jetzt nur meine Abkürzung wäre, dann war ich EAFO. Ein EAFO klingt irgendwie doof, aber Beziehungsminister oder Beziehungsministerin, das klingt halt viel netter. Und diese Ministertitel verweisen halt auch darauf, dass wir alle brauchen in der Gesellschaft, weil sie dann am Ende sozusagen gemeinsam das Kabinett bilden. Ne? Und jeder Ministerin und jeder Minister hat halt einen wichtigen Platz in der Gesellschaft.
Super spannend. Das heißt, wir brauchen das gar nicht so werten, sondern erst einmal ist es eine Erkenntnis über sich selber. Ich glaube, genau. Bei extrovertiert und introvertiert kann man sich schon selber ganz gut einschätzen und sagen kann, ja, ich brauche eher die Ruhe zum Nachdenken, ich bin gerne unter Menschen und so weiter.
Es ist eigentlich ein energetisches Konzept, weil Extrovertierte schöpfen ihre Energie aus der Außenwelt. Die brauchen einfach einen gewissen Input, um auch stimuliert zu sein. Und deren ganzes System ist eher auf Dopamin, ne? Also auf den Sympathikus. Sie sind eher am Sympathikus, also aktivitätsnerv. Der Sympathikus ist der Aktivitätsnerv. Die Extras brauchen deswegen mehr Action von draußen. Die fühlen sich leicht unterstimuliert und langweilen sich dann eher. Und tanken deswegen auch ihre Batterien ganz gut auf, wenn sie in netter Gesellschaft sind, wenn sie in Kontakt sind, wenn irgendwas da draußen passiert. Und die Intros, die tanken Energie im Inneren auf, die sind sehr beschäftigt mit ihrer reichhaltigen Gedankenwelt, mit ihrer Gefühlswelt, die sind so, ich wäre so gerne mal Intro, ehrlich gesagt. Eigentlich wäre ich fast lieber Intro, muss ich sagen, weil das hat auch so viele Vorteile. Ich sage immer, wenn ich in mich eintauche, dann finde ich da gar nichts vor. Weißt du, ich bin so schon extravertiert. Da ist irgendwie, ich brauche schon tatsächlich immer so ein bisschen eine Reflexionsfläche im Außen. Und die Intros, das muss so sein, mein Mann ist auch einer, die tauchen dann so in sich, dann haben sie ihre Filme, ihre Bilder, ihre Gefühle, ihre Gedanken, dann finden die da ganz viel in sich vor. Ich tue das ehrlich gesagt gar nicht so. Ich kann da nicht alles so aus mir selber herausschöpfen. Und die Intros sind halt auch fokussierter, können sich länger konzentrieren, brauchen nicht so viel Anerkennung. Die Extrovertierten sind ein bisschen anerkennungsabhängiger, sind dafür aber auch cool im Außen. Die Exos sind wirklich Bühnenmenschen und die können reden und die sind schnell im Kontakt. Das ist deren Stärke wiederum. Und die Intros brauchen gar nicht so viel Kontakt, mögen sich gerne so lange in Gespräche auch vertiefen. Da sind die Exos manchmal auch ein bisschen oberflächlicher unterwegs. Also kurz und gut, sie haben beide ganz fette Stärken und beide eben auch altmodisch formuliert ein paar Schwächen.
Aber da du das Thema sehr gerne behandelst, möchte ich doch noch eintauchen, weil ich das Gefühl habe, dass gerade in der Pandemie viele Extros gemerkt haben, hey, ich kann auch ganz gut mit mir alleine sein. Hey, es ist auch mal cool, nicht jeden Freitag und Samstag unter Menschen zu sein, sondern auch mal ein Buch zu lesen und zu reflektieren vielleicht. Bei mir zum Beispiel war das extrem so, dass ich die Zeit, wo Lockdown war und ich mich mit mir allein beschäftigen musste, sehr genossen habe plötzlich. Und ich gemerkt habe, ich bin unter Menschen, fühle ich mich nur wohl, jetzt kommt's, wenn ich mich betäube, also trinke oder sehr viel Action habe, gemeinsam spiele, aber sonst mich eher unwohl fühle in der ganzen Meute. Und dadurch eher das Gefühl habe, ich bin so ein gelernter Extrovertierter, weil das eben viel besser ankommt, wenn Menschen immer gut drauf sind und Energie haben wollen. Ist es so, dass viele Menschen sich selbst missinterpretieren und vielleicht eine extrovertierte Rolle haben wollen, obwohl sie eigentlich introvertiert sind?
Ja, das kann auf jeden Fall sein. Wir haben ja angeborene Eigenschaften und wir haben eine Sozialisation. Und beides bestimmt letztlich unsere Persönlichkeit. Ja, also dieser, was uns prägt, in der Kindheit prägt, also die Umwelteinflüsse. Das ist ja das Thema auch von meinem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden und von vielen anderen Büchern, die ich geschrieben habe. Was wir mit auf die Wiege Weg bekommen haben, in die Wiege gelegt bekommen haben, ist nochmal eine andere Seite. Und jetzt sprichst du etwas an. Du hast für dich anscheinend so eine Art so ein bisschen Ideal-Selbst mal irgendwann entwickelt. Und in deinem Ideal-Selbst bist du ein geselliger, fröhlicher Typ, der gerne nach außen geht. Und jetzt stellst du fest, aber mein Real-Selbst, das ist eigentlich anders. Eigentlich bin ich doch eher der Introvertierte, der gern für sich ist und der sich gar nicht so in Gesellschaft immer wohlfühlt. So, und das wird natürlich irgendwas mit deinem Selbstwert zu tun haben. Also das wäre jetzt ein Thema, was unabhängig von diesem Konzept ist, ja, weil der Selbstwert, Introvertierte können einen sehr guten Selbstwert haben, Extrovertierte können einen sehr guten Selbstwert haben und beide können auch einen niedrigen Selbstwert haben. Also der Selbstwert korreliert nur geringfügig mit diesen Konzepten. Wobei man sagen muss, das ist schon wahr, dass Extrovertierte tatsächlich auch per Gen ein bisschen selbstbewusster sind als Introvertierte im Durchschnitt. Also die kriegen tatsächlich auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein mit in die Wiege gelegt. Und trotzdem kann man ein sehr gutes Selbstwertgefühl auch als Introvertierte haben. Das heißt, du hast so gegen deine Neigung gelebt. Und das tun viele Menschen. Manchmal ist es auch erforderlich. Wir kommen ja gleich noch auf die anderen Dimensionen, aber ich nehme jetzt mal was vorweg. Es gibt zum Beispiel eine Dimension, die besagt, ob wir eher sehr organisiert sind oder eher so ein bisschen locker und spontan. Aber im Berufsleben müssen wir halt oft organisiert sein, müssen uns festlegen, müssen Pläne machen. Das heißt, auch da ist es manchmal erforderlich für Menschen, dass sie eigentlich gegen ihre Neigung arbeiten. Und natürlich Sozialisationseinflüsse, dass man vielleicht schon in der Familie schon eine gewisse Rolle eingenommen hat und manche Sachen dadurch auch überformt worden sind.
Dann lass uns gerne in die anderen Punkte eintreten, sodass ich nicht diese wertvolle Stunde für mich als Psychotherapie-Session missverwende. Du hast das Thema organisiert versus locker schon angesprochen, vielleicht tauchen wir da ein. Wie finde ich das heraus? Also wie kann ich herausfinden, ob ich zum einen oder zum anderen neige vielleicht?
Das ist eigentlich sehr einfach. Das ist eigentlich die vierte Dimension. Wir kommen jetzt von der ersten auf die vierten und dann kommen wir gleich auf die beiden in der Mitte. Ist völlig okay. Dies finde ich mit am leichtesten so festzustellen. Also die Lockeren, die nehmen es mit der Ordnung nicht so genau. Also jobmäßig bezogen kann man es oft schon an ihrem Schreibtisch erkennen, ob jemand eher locker oder organisiert ist. Spätestens nach Feierabend ist der Schreibtisch des oder der Organisierten aufgeräumt. Und die Organisierten, die haben quasi eine Uhr verschluckt. Die haben ein wahnsinnig gutes Zeitgefühl. Und die sind auch pünktlich in der Regel. Also ich kann davon ein Lied singen, ich bin organisiert, wie viel Zeit ich schon in meinem Leben verbracht und verschwendet habe, um auf Lockere zu warten, die eben oft nicht pünktlich sind, weil sie es einfach nicht gebacken kriegen, weil sie irgendwie sich verzetteln gerne oft zeitlich und dann wieder alles auf den letzten Drücker machen und zu spät kommen und. Die Organisierten sind sehr strukturiert, die gehen auch strukturiert an Aufgaben heran und schaffen es normalerweise auch, sie frisst zeitgemäß abzuliefern, während für die Lockeren so eine Deadline eher der späteste Zeitpunkt ist, mit einer Aufgabe anzufangen. So, jetzt haben die Lockeren von mir ein bisschen ihr Fett wegbekommen und du siehst schon, da gibt's auch so ein bisschen Reibungsflächen, die gibt's zwischen allen Dimensionen. Der Vorteil der Lockeren liegt auf einer ganz anderen Ebene, worum ich sie auch wieder ein bisschen beneide. Sie sind eben nicht nur lockerer manchmal, sondern sie sind kreativer. Sind oft sehr gut im kreativen Denken. Also die Lockeren, die tun sich schwer, Entscheidungen zu fällen, weil die unheimliche Informationssammler sind. Ja, die wollen das Ding von allen Seiten betrachten, bevor sie sich festlegen. Die Lockeren haben eher immer Angst, etwas zu verpassen. Sie können was verpassen, als die Angst, keine Entscheidung zu treffen. Und die Organisierten, die wollen Entscheidungen treffen, weil diese Entscheidung ebnet dann den Weg zur weiteren Tat und Organisation. Erst wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, kann ich mich auf den Weg machen, das Projekt auch durchzuregeln und so weiter. Ja, das heißt, und das kann ich wirklich persönlich so unterstreichen, bei den Organisierten wie bei mir entsteht eine innere Spannung, wenn eine Entscheidung zu lange offen bleibt. Ja, ich merke dann, ich werde dann ganz kribbelig. Und jetzt bin ich auch noch extrovertiert. Die Dimensionen ergänzen sich ja. Das heißt, ich bin ja eh ein Tatenmensch und risikobereit. Ich bin ja risikabereiter als die Intros. Ja. Und jetzt zack, ich will jetzt die Entscheidung haben. Zack, bam. So, ich bin Schnellentscheider auch. Und dann manchmal natürlich auch ein Falschentscheider, weil ich eben zu schnell entschieden habe. Und die Lockeren, bei denen entsteht Spannung, wenn sie sich zu früh entscheiden müssen. Die kriegen so eine Spannung, so einen Druck, wenn von ihnen eine Entscheidung verlangt wird, wenn von ihnen Festlegung verlangt wird und sie innerlich noch gar nicht so weit sind, weil sie immer noch checken wollen, was es alles gibt. Und die Lockeren wirklich, der Vorteil, das sind oft super gute Krisenmanager, die blühen auf in der Krise. Da kommt nämlich dieses Spontane, dieser Spontanmodus. Na, die agieren ja am liebsten auf den Spontanmodus. Das Spontane, das Kreative, ne, das schnelle Improvisieren, was deren Stärke ist, das kommt dann da eben richtig gut zum Tragen. Also die sind die super Feuerwehrlöscher, Feuerwehrmenschen, Krisenmanager, Akutkrise, während die Organisierten gut sind, ein Projekt strukturiert durchzuarbeiten und dafür aber nicht so gut kreativ sind.
Aber das heißt, du behauptest auch, dass man Teams so zusammenstellen sollte, dass Organisierte und Lockere mit dabei sind? Oder sagst du eher, man sollte die sauber trennen, dass sie entsprechend auf ihren Flächen sich super austoben können?
Nein, es ist schon ganz gut, wenn man die mischt, weil sie dann wirklich ihre Stärken auch zusammentragen können. Und deswegen bin ich auch so begeistert von der Typenlehre, weil sie eigentlich Brücken der Kommunikation baut. Wenn ich denn weiß, wenn ich in einem Team arbeite, meine Kollegin oder mein Kollege ist locker, dann nehme ich das nicht ganz so persönlich. Denke ich, ist halt locker, arme Sau, kann nicht anders, ne? Sozusagen. Und wenn der Lockere weiß, ich bin organisiert, kann sie oder er sich auch ein bisschen entspannen, weil wir Organisierten sind ja auch ein bisschen bossy, weil wir ja auch so schnell uns entscheiden. Das heißt, wir bewerten viel schneller. Ne? Wir kommen viel schneller zu einer Bewertung. Und wenn wir dann auch noch extravertiert sind, dann sprechen wir das auch noch alles aus. Das heißt, bei unseren Aussagen ist ganz oft ein Ausrufezeichen dahinter. Ne? Ja, das ist doch ganz klar, klipp und klar. Nee, das machen wir so. Wie soll denn das anders gehen? Also bei uns ist immer bam, 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 bam. Bei den Lockeren ist eher, ja, man könnte das natürlich von zwei Seiten sehen. Das könnte man sowohl als auch. Ne? Also da ist so eine ganz andere, schon ein ganz anderes Wording. Und deswegen empfinden die Lockeren, die Organisierten oft als dominant und bossy, was sie zum Teil im Übrigen ja auch sind. Vor allen Dingen, wenn sie, wie gesagt, auch noch extrovertiert sind. Und die Organisierten empfinden die Lockeren halt oft als chaotisch und einfach unorganisiert.
Ich muss mir gerade vorstellen, da wir beide ja uns hier unterscheiden, du eher organisiert, ich eher locker, wie das wohl wäre, mit dir zusammenzuarbeiten. Wo wir uns wahrscheinlich ähnlich sind, ist das Thema konkret bis hin zu abstrakt. Das sind wir beide eher abstrakt. Das bedeutet, wir sehen, wenn wir einen Wald angucken, eher den Wald statt die Bäume. Was bedeutet das genau?
Ja, ich finde, dass die konkret Abstraktdimension manchmal die am schwierigsten zu erfassende ist. Also ich persönlich, wo ich anfing, mich mit der Typenlehre auseinanderzusetzen, habe ich am längsten gebraucht, um wirklich zu verstehen, was die meinen. Ich versuche es jetzt mal so gut wie möglich zu erklären. Es gibt einfach Menschen, die sind unheimlich in dieser konkreten Welt verankert. Das sind auch oft Menschen, die konkrete Berufe haben. Handwerker. alle handwerklichen Bereiche ist sehr konkret, anfassbar in der dinglichen Welt. Die sehen auch, was da draußen abgeht. Die sehen auch jeden Riss im Haus, die sehen den Auspuff am Auto, die nehmen einfach wahr, da draußen die Welt, was ist. Ich sehe im Grunde nur das, was mich interessiert oder was sehr auffällig ist. Den Rest nehme ich gar nicht so richtig wahr als Abstrakte. Im akademischen Bereich haben die auch konkrete Fächer. Medizin ist zum Beispiel sehr konkret. Mediziner sind sehr konkret. Geschichtswissenschaften ist konkret. Geografie ist konkret. Ja, also alles, was sich im Grunde mit der da draußen anfassbaren materiellen Welt beschäftigt, das ist für die von höchstem Interesse. Sie sind auch wahnsinnig pragmatisch, einfach Pragmatiker. Das sind das Gegenteil von zwei linke Hände, genau das Gegenteil. Also das sind die Hands-on-Menschen, die auch schnell mit pragmatischen, guten Lösungen aufwarten, die auch sehr im Hier und Jetzt sind. Die sind mehr im Hier und Jetzt. Und die kommen auch ganz gut mit Routineaufgaben klar. Die haben oft einen großen Schatz an persönlichen Erfahrungen. Und wenn sie ein Problem zu lösen haben, dann greifen sie auf diese große Datenbank ihrer persönlichen Erfahrungen zurück. So, und die Abstrakten sind halt eher die Theoretiker. Das sind eher die Konzeptionierer. Und deren Blick ist meistens in die Zukunft gerichtet und nicht so sehr im Hier und Jetzt. Die sehen die Möglichkeiten in der Zukunft. Ja, die haben oft tolle Konzepte, mit denen sie nach vorne gehen. McDonald's ist zum Beispiel eine konkrete Firma. McDonald's lebt davon, dass weltweit exakt dieselben Produkte exakt selbst nach derselben Sache hergestellt werden, ja, mit kleinen Variationen. Jeder kriegt weltweit genau denselben Cheeseburger. Während Apple zum Beispiel ein abstraktes Unternehmen ist, ja, die weit in die Zukunft schon die Möglichkeiten, neue Trends, Entwicklungen in der Zukunft sehen und ihre Trends eben daran anpassen. So, die ergänzen sich auch super, die Konkreten und Abstrakten sind die Abstrakten, die guten Konzeptionierer, die roten Linien. Den Abstrakten interessiert immer die rote Linie, den interessiert immer der Gesamtzusammenhang, auch im Erzählstil, denen sind die Konkreten oft so pingelig im Erzählen, weil die so viele Nebensächlichkeiten miterwähnen, die die Abstrakten so langweilen. Der Abstrakte will immer nur wissen, was ist die Moral von der Geschichte, ne? Wo ist der Punkt, wo ist der rote Faden. Während die Konkreten durchaus auch Interesse am Detail haben und die Details dann auch miterzählen, vor allen Dingen, wenn sie auch noch extrovertiert sind. So. Und das interessiert den Abstrakt nicht so. Der will immer das Konzept sehen, der will die Moral der Geschichte dahinter verstehen. Ja, der sieht den, wie gesagt, der sieht den Wald, aber nicht den einzelnen Baum. Ist deswegen sehr gut im Entwurf und der Konkrete ist sehr gut in der Umsetzung. Das heißt, wenn der Abstrakte einen coolen Entwurf macht, ein cooles Projekt, ein cooles Konzept, sieht der Konkrete schon bei der Vorstellung des Konzepts den Teufel im Detail und wo dieses Konzept eventuell an den Wirklichkeitswerten scheitern könnte. Das heißt, an der konkreten Umsetzung scheitern könnte. Und die Konkreten sind sehr gut, dann auch diese Konzepte wirklich auf die Straße zu bringen in ihrer konkreten Umsetzung. Das ist nämlich dann die Phase, die den oder die Abstrakte schon oft wieder langweilt. Das interessiert die dann schon nicht mehr. Und da blühen dann die Konkreten auf, das Ding auch wirklich umzusetzen und auf die Straße zu bringen.
Was sehr deutlich zeigt, warum konkrete und abstrakte Menschen wirklich gut zusammenarbeiten sollten, um entsprechende Projekte in Umsetzung zu bringen.
Ich habe hier auch konkrete im Team. Ich habe sie besonders gerne auch in der Assistenz zum Beispiel. Ja, die haben mich schon vor einigen Fehlern bewahrt, weil ich einfach eine unheimlich schlechte Detailwahrnehmung habe. Ich nehme viele Details und wie man weiß, der Teufel steckt oft im Detail. Und die haben mich schon vor vielen Fehlern dann einfach auch bewahrt, weil sie genau das wahrnehmen und sehen, was ich eben gerne auch übersehe.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Dimension, der dritten Dimension von vieren, die wir noch nicht angesprochen haben. Hast du als Fühlentscheiderin auch viele DenkentscheiderInnen in deinem Team?
Könnten ein, zwei mehr gebrauchen. Also es hat sich wirklich ergeben, dass wir hier ein ganz schönes Fühlentscheider-Team sind.
Liegt das daran, dass da vor allem Frauen bei dir arbeiten?
Ja, obwohl ich habe gerade eine neue eingestellt, die ich aber auch ganz gut kenne. Ist auch eine Freundin von mir, die ist eine Denkentscheiderin. Es fällt mir jetzt gerade auf, wo wir jetzt gerade drüber reden, weil die fängt erst nächste Woche an. Und denke ich, Gott sei Dank, jetzt haben wir auch mal eine Denkentscheiderin dazwischen, weil sonst sind die nicht so gut vertreten. Auch mein Mann, mit dem ich halt zusammenarbeite, der ist ja Informatiker und Datenbankarchitekt, den kann ich ja super hier gebrauchen. Auch der ist aber Fühlentscheider, obwohl er ein Mann ist. Jetzt habe ich noch einen Psychologen eingestellt, bin ich auch 100% sicher, dass der Fühlentscheider ist. Aber das sind die Psychos ja oft.
Ja.
Also auch die Männer gleichen den Faktor nicht gut aus. Aber es ist ganz gut, dass du es erwähnst, weil es ist ja die einzige Dimension, die Geschlechtsverteilung hat. Die anderen sind normal verteilt. Extro-Introversion, organisiert, locker und so weiter. Die haben eine Normalverteilung. Das heißt, Frauen und Männer gleich. Aber die Denk- und Fühlentscheider, da ist es wirklich so, dass eher 65% der Männer Denkentscheider sind und 65% der Frauen eher Fühlentscheiderinnen sind. Aber wie gesagt, es gibt auch immer Frauen, die Denkentscheiderinnen sind und Männer, die Fühlentscheider sind. Aber der Mann-Frau-Faktor weicht es ein bisschen auf. Also eine Frau, die Denkentscheiderin ist, ist in der Regel, nicht immer, ich meine, eine Haushälterin ist Denkentscheider. Ach, da dachte ich gerade, die ist voll Denkentscheiderin. Boom. Bam, bam, bam,
Maschine.
Bam. Die ist eine Maschine, total. Aber oft fängt der Frauenfaktor, macht es dann doch noch mal ein bisschen weicher als bei den männlichen Denkentscheider. Und die männlichen Fühlentscheider sind trotzdem noch ein bisschen denkmäßiger unterwegs als die weiblichen Fühlentscheider. Das merkt man schon.
Dann dazu noch ein bisschen was zum Verständnis. Die Fühlentscheider, die jetzt sind, die brauchen eher Anerkennung und Harmonie. Und die Denkentscheider sind stattdessen wie?
Sachlicher unterwegs. Die sehen auf alles mit so einem gewissen kritischen Distanz. Also im Job bedeutet das, ein Denkentscheider oder Denkentscheiderin im Job sieht ganz nüchtern die Aufgabe, überlegt sich sehr logisch, rational, was zu tun ist. Ja, kann zu brillanten Ergebnissen kommen, zu sehr, sehr, sehr guten Ergebnissen, ist nur leider gefährdet, den Faktor Mensch zu viel zu übersehen. Ja, also er oder sie, also der Denkentscheider würde sich selbst einen Gefallen tun, ein bisschen weicher zu werden, ein bisschen mehr Kontakt auch manchmal zu den eigenen Gefühlen und zu gucken, was bedeutet das denn jetzt hier auch fürs Team, was bedeutet es fürs Unternehmen. Gilt jetzt auch nicht für alle Denkentscheider. Es gibt Entscheider, die sind da näher dran, es gibt welche, die sind weiter weg. Wie gesagt, wir reden von Dimensionen. Na, es gibt ganz ausgeprägte und es gibt welche, die sind nur leicht so ein bisschen Denkentscheider. Aber die sind überall da gut, wo es um eine rein sachlich-rationale Analyse geht. Und die Fühlentscheider, die haben viel mehr das Miteinander im Auge. Die leben ganz viel so von ihren zwischenmenschlichen Werten. Die überlegen sich viel mehr, was bedeutet das, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, welche Konsequenzen hat das auch fürs Team, welche Konsequenzen hat das für die anderen. Und das können die Denkentscheider wesentlich nüchterner beurteilen. Und ich muss aber dazu sagen, beide Entscheidungswege sind rational. Also nicht der eine ist besser oder schlechter als der andere. Es ist auch korreliert nicht mit Intelligenz oder so. Es ist jetzt nicht so, dass die Denkentscheider die brillanteren Köpfe sind. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist eher so dieser Persönlichkeitsstil, ne? Ob man halt mehr mit Abstand an die Sachen rangeht oder eher eben so mit der Emotion. Wobei ich mir bei dieser Dimension tatsächlich vorstellen kann, dass sie eben auch eine umweltbezogenen Einfluss hat, nicht nur genetisch. Denn Männer wurden ja traditionell lange so sozialisiert, das verändert sich ja jetzt, dass sie eben vor allen Dingen mit schwachen Gefühlen, dass sie die eher verdrängen. Indianerherz kennt keinen Schmerz, ein Junge weint nicht. Und deswegen natürlich zur Rationalität auch ein bisschen rein sozialisiert wurden und genötigt wurden, also sich von ihren Gefühlen wegzubewegen. Das ändert sich ja Gott sei Dank jetzt mit den neuen Erziehungen und neuen Generationen. Und bei Mädchen war schon immer erlaubt, dass sie mehr fühlen dürfen. Also da, denke ich, gibt es sicherlich auch noch eine sozialisationsbedingte Komponente.
Auf jeden Fall. Und da möchte ich gleich auch noch ganz kurz eintauchen, weil ich wollte unbedingt noch über deinen Bestseller sprechen. Aber so bin ich eben im Job, kann man ganz gut abschließen, glaube ich, mit dem Fakt, dass man das natürlich alles nachlesen kann. Also es wirkt jetzt auf jeden Fall kompliziert. Es sind auch 16 Ministerien. Und was es noch spannender macht, ist einzutauchen in die Kernpersönlichkeiten. Da sind wir uns ja erfreulicherweise ähnlich. Da gibt es ja vier. Die Strategen, die Idealisten, die Traditionalisten und die Experimentierer. Und wir beide sind Idealisten. Das klingt doch super. Was ist das überhaupt?
Was das ist?
Ja,
ich will nebenbei mal gerade erwähnen, ich habe ja zwei Homepages, wo man diesen Test auch mal umsonst machen kann. Und das ist einmal teamtypen.de, die Homepage ist extra halt für für Teams und einmal das so bin ich eben.de. Ach Quatsch, so bin ich für eben, was rede ich, stephaniestahl.de. Das ist meine normale, reguläre Homepage. Und da kann man, wer sich jetzt interessiert, hinterher mal machen. Und wer genau das Konzept näher verstehen möchte, der sollte mal ins Buch dann gucken. Ne?
Wir werden die Tests auch in den Shownotes verlinken. Da kann man einfach draufklicken und dann daran sich entsprechend nach Erfolg direkt selbst testen. Ja.
Ja, die Idealisten, denen ist diese Selbstreflexion irgendwie in die Wiege gelegt, die hinterfragen sich gern selbst, die reflektieren sich gern selbst, die gucken nach ihren persönlichen Motiven, die haben einen ganz guten Kontakt normalerweise auch zu ihren Gefühlen und die brauchen Lebenssinn wie die Luft zum Atmen. Also denen geht's immer so um höhere Werte, die möchten auch ihr Leben und ihr Werken und Wirken, die stellen sich gerne in den Dienst einer höheren Sache. Also für einen Idealisten ein rein materieller Job passt überhaupt nicht. Also ein Idealist als Buchhalter oder Buchhalterin, das geht irgendwie nicht, ja. Das beißt sich, ja. Die Idealisten sind überall dort zu finden, wo es darum geht, dass man so höhere Werte umsetzen kann, ja. Wie ich als Psychologin oder du mit deinem Podcast, weißt du, dass du Themen in die Welt bringst und Lehrerinnen, Lehrer, also überall, die sind überall da zu finden, wo es so ein bisschen, genau. Aber natürlich auch in Firmenkontexten.
Genau, wir beide sind Idealisten, das haben wir gerade geklärt. Eine sehr, sehr charmante Kernpersönlichkeit. Es gibt aber noch drei weitere. Kannst du da noch kurz zu sagen, wie die so ticken?
Ja, die Traditionalisten, das sind so die Hüter und Bewahrer in unserer Gesellschaft, wie der Name sagt. Die sind einfach eher traditionell unterwegs, was auch positiv ist. Also die bringen auch schöne alte, gute Strukturen mit rüber, die können sich auch gut an Strukturen anpassen, die können auch gut in Hierarchien funktionieren, ja, für die macht das Sinn, dass die Welt irgendwo eine gewisse Ordnung hat und das ist halt so deren Stärke und dann gibt's noch die Experimentierer, die sind eher so das Gegenteil, das sind die drauf Losleger, die Wilden sozusagen, die absoluten Macher und Macherinnen, die absoluten Tatmenschen. Also langes Palaver, lange Theorien ist überhaupt nicht deren Sache. Die sind in allen Jobs zu finden, wo es wirklich um Action geht, wo es um Losgehen geht. Also sei es, was weiß ich, Feuerwehrmann, die Freiheitskämpferin, der Manager im Restaurant, der zack, 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 immer alles schnell bam, erledigen muss. Ja, also die sind da Spitze, wo schnelles Handeln am liebsten mit 10 Handlungssträngen parallel und gleichzeitig gefragt ist. Und dann gibt's noch die Strategen, die sind ganz speziell, das sind die wirklichen Chefkonzeptionierer und Denker, das sind die Theoretiker, das sind die Kopfmenschen und das sind oft brillante Köpfe, man sagt ihnen auch tatsächlich eine gewisse Genialität nach, den Strategen. Sie haben manchmal auch etwas, so eine kühle, unnahbare Aura. Die Merkel ist ein typisches Beispiel für eine Strategin zum Beispiel. Genauso der von den Linken, wie heißt der noch, der Barsch, der hat ja auch immer so eine ziemlich arrogante Ausstrahlung, finde ich. Ne? Das sind so diese Oberstrategen und gute Köpfe und vor allen Dingen in der Theorie, in der Konzeption.
Aber auch hier wieder, dass man diese vier Persönlichkeiten schon mixen sollte, um von allem ein bisschen was dabei zu haben im Team, oder?
Die haben, wie gesagt, alle ihre Mega-Stärken und alle natürlich auch ihre Schattenseiten, ja.
Also zum Abschluss nochmal, das Kind in dir muss Heimat finden, weil ich habe es gelesen und so viele Brücken zur Arbeitswelt gesehen, so viele Themen, die uns in der New Work Bubble beschäftigen, wo ich einfach mal jetzt nochmal reinspringen möchte. Thema Nummer 1 ist Gefühle. Du sagst, Gefühle sind wichtig. Gefühle zeigen uns an, was wichtig ist. Angst schützt uns vor Gefahren. Trauer erklärt uns auf, wenn wir was Wichtiges verloren haben oder nicht erhalten haben und, und. Was hältst du denn von dem Gedanken, dass mehr Menschen danach fordern, Gefühle am Arbeitsplatz einzubringen und zu zeigen?
Ich halte ganz viel davon und dafür trete ich ja auch mit all meinen Büchern ein, dass man seine eigenen Gefühle reflektiert. Das ist das A und O. Wenn es knatsch im Team geht, dann hat es ganz viel auch immer damit zu tun, dass jemand sein Gefühlsleben nicht richtig reflektiert und deswegen einen Kriegsschauplatz aufmacht, wo er eigentlich nicht hingehört. Stichwort zum Beispiel Eifersucht, ja. Man hat vielleicht von sich nicht richtig reflektiert, seine vielleicht Unterlegenheitsgefühle, seine Verlustangst, ja, jetzt kommt eine neue Kollegin, man schiebt einen Riesenfilm, ne? und wird hat Angst um den Job, fühlt sich bedroht von deren Kompetenz, bedroht vielleicht auch von deren guten Aussehen, was auch immer, und fängt plötzlich an, geht auf Sabotage, ja, oder fängt an, die hintenrum zu mobben und so weiter und so fort. Also dieser gute Kontakt zu seinen eigenen Gefühlen, dass man weiß, was ist in mir los, wo sind auch meine Trigger, ne? Das ist ganz, wo werde ich getriggert, wo sind meine persönlichen inneren Themen, das halte ich für essentiell, das halte ich für noch wichtiger, als die Gefühle im Job zu zeigen, denn wenn ich mich intern gut regulieren kann, dann werde ich mich extern anständig verhalten, und darum geht es ja auch ganz viel, dass man sich irgendwo anständig verhält, ja. Und ich bin nicht dafür, jedes Gefühl besinnungslos zu zeigen, vor allen Dingen, weil wir ja mit unseren Gefühlen völlig falsch liegen können. Ich muss zuerst mal gucken, wie angemessen ist das, was ich da fühle überhaupt? Ist das überhaupt angemessen? Ist meine Wut angemessen? Ist meine Verletzung, ist die überhaupt angemessen? Oder ist da gerade eine alte Wunde in mir getriggert und aktiviert, die ich jetzt auf Teammitglieder oder ein Einzelteam oder die Chefin projiziere und auf die was drauf projiziere, also zu ihr stelle, was eigentlich zu mir gehört, ja? Beispiel. Ich habe vielleicht von Haus aus so verinnerlicht, ich spreche ja gerne in meinem Buch vom Schattenkind, ein Schattenkind, das steht für so eine alte Prägung, für meine Erziehung, wie ich aufgewachsen bin, also eine alte Prägung, dass ich immer so das Gefühl habe, ich genüge eigentlich nicht, bin nicht gut genug. Weit verbreitet. Viele, viele Menschen haben das Gefühl, im Innersten, sie wären nicht gut genug. Und das hat natürlich wahnsinnig weit ausreichende Folgen auf ihr ganzes Leben. Jetzt habe ich sowas verinnerlicht durch die Art und Weise, wie meine Eltern mich behandelt haben, wie sie mit mir umgegangen sind. Habe ich verinnerlicht, irgendwie bin ich, glaube ich, nicht okay. Und jetzt kritisiert mich meine Chefin zum Beispiel. So, und jetzt streut sie Salz in diese alte Wunde. Und dabei ist es vielleicht objektiv nur eine kleine Kritik, ja? Aber weil ich ja dieses Riesenthema habe mit Kritik und ich genüge nicht, wird bei mir echt eine, tut mir das richtig weh. Und dann mache ich vielleicht aus dieser kleinen Kritik, die vielleicht auch noch wohlmeinend war, ein Riesending. Ne? Dann ist die, über Nacht ist die Frau meine Feindin. Ne? Die blöde Kuh, was fällt dir ein? Merkt die dir nicht, wie ich mir von morgens bis abends hier den Arsch aufreise für die Firma? Ne? Merkt die eigentlich gar nichts mehr? Und jetzt wirft sie mir diese Kleinigkeit hier vor. Ne? So, und bin voll den Film am Schieben, weil ich alles durch diese Brille dieser inneren Prägung interpretiere, anstatt einfach zu sagen, das war eine kleine Kritik und sie hat mich ja schon oft gelobt und sie ist ja zufrieden und die Kritik war im Übrigen auch berechtigt und gut ist und weiter geht die Arbeit. Ja, das heißt, diese Empfindlichkeiten, diese unreflektierten Geschichten, die ich mit mir herumtrage, können eine wahnsinnige Belastung eben auch im Team darstellen und fürs Miteinander darstellen.
Also Gefühle ja, aber bitte reflektiert.
Genau, weil wenn ich auf die dann losgehe, ne, und sag mal, was soll denn das jetzt? Oder noch schlimmer, passiv-aggressiv, die Wegmauer, geht ja auch, schön passiv-aggressiv, ne, Eiswand hoch, ne, die Alte kann mich mal, dann ist das einfach eine Riesenbelastung fürs Team, ja. Du lachst so.
Ich lache mich gerade kaputt, weil ich das kenne, aber auch über deine wundervolle Ausdrucksweise, weil ich kenne deine Bücher, ich habe gelesen, und jetzt redest du hier von Filmschieben und die Mauer aufbauen. Grandios. ein weiteres Thema.
Ja. Aber warte mal, meine Bücher sind ja auch verständlich geschrieben. Das heißt, dass ich da völlig abgehoben wäre.
Nein, nein, überhaupt nicht. Sehr sympathisch und gleichzeitig wissenschaftlich geschrieben. Das Thema Purpose. Sinn und Zweck bei der Arbeit, das kommt auch in deinem Buch vor. Du redest da von Viktor Frankls, übrigens hat er auch tolle Bücher, Logotherapie, also Sinntherapie. Was hältst du davon, wenn Menschen, weil das auch ein großes New Work-Thema ist, ihren Sinn und Zweck, also Purpose, in der Arbeit am Arbeitsplatz finden?
Absolut. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass jeder seinen Sinn hat, weil Sinn stärkt auch das Selbstwertgefühl. Also in dem Moment, wo ich sage, das macht Sinn, was ich hier tue und ich lebe hier auch meine Werte oder ich bringe meine Werte mit in die Arbeit ein, wird nicht nur die Qualität der Arbeit sehr viel besser, sondern ich auch persönlich viel zufriedener. Ja, wenn es mein Job ist, von morgens bis abends in der Kantine Teller abzuräumen und zu spülen und die Kantine zu putzen und sauber zu halten und ich sag, ich bin jetzt hier nicht der letzte Heini, der hier irgendwie das letzte Glied in der Nahrungskette, was einfach nur hier das Wischmännchen macht, ja, und damit mein eigenes Selbstwertgefühl ja auch klein mache, sondern sage, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass die Kantine sauber ist und dass alles schön ist und dass die Menschen sich hier wohlfühlen. Und es ist meine Aufgabe, mit dafür beizutragen, dass die Menschen sich hier wohlfühlen. Ja, dann habe ich eine ganz andere Haltung zu mir selbst, zu meinem Wert und auch zu meinem Job und werde den auch mit einer ganz anderen Gewissenhaftigkeit ausführen.
Viele Bedürfnisse wollen wir schon von Kind auf befriedigen. Auch das kommt im Buch vor. Bindung, Autonomie und Kontrolle, Lustbefriedigung bzw. Unlustvermeidung, Selbstwerterhöhung, Anerkennung. Hat das alles auf der Arbeit was zu suchen oder gibt es da Dinge, die man wirklich ausklammern sollte? Weil momentan wirkt das für mich genauso, wie du sagst, nach vielen Dingen kann man auch auf der Arbeit finden. Das Kind in dir muss Arbeit finden.
Der ist gut. Weißt du, weil du sprichst damit was unheimlich Richtiges an. Dass Arbeit und Struktur uns psychisch einen wahnsinnigen Halt geben. Also viele Menschen, ich schließe mich da völlig mit ein, haben einen Halt, wenn sie eine klare Aufgabe haben, wenn sie eine Struktur haben. Wir brauchen auch eine Aufgabe. Eine Aufgabe gibt uns Sinn. Deswegen haben ja viele Menschen, wenn sie in Ruhestand gehen, so das Gefühl, so ein bisschen ihren Sinn zu verlieren. Ja, weil wer braucht mich denn jetzt noch? Also dieses Gefühl, gebraucht zu werden, ist einfach ein ganz wichtiges Gefühl. Und Strukturen geben uns einfach auch einen äußeren Halt. Und es ist manchmal so, wenn wir zu viel Zeit haben und zu viel dann auch ins Grübeln kommen, dass uns das eher manchmal depressiv machen kann. Ja, also wenn man immer so, deswegen sind viele Leute, sind ja sonntags gar nicht so gut drauf, ne? So, erstmal, weil das schöne Wochenende vorbei ist und zweitens, weil sie irgendwie vielleicht wieder zu viel Zeit haben, um ne, dann so Themen hochpoppen und so weiter. Ne? Obwohl, ist ja auch gut, wenn die Themen kommen, dann kann man sie auch bearbeiten. Ich will jetzt gar nicht für besinnungsloses Verdrängen plädieren, aber ein bisschen Verdrängung und ein bisschen Struktur, das tut ihnen eben einfach auch sehr gut.
Viele Menschen ziehen auch die Energie aus der Arbeit und ich glaube, es ist wirklich so, dass sie eine Leere empfinden. Man könnte jetzt auch sagen, natürlich, die sollen auch neben der Arbeit Sinn und Zweck finden, aber wenn man eine Firma begründen möchte, die der Welt Besseres tut, warum nicht darin auch Selbstwirksamkeit und Selbstzufriedenheit schaffen? Dann zum Schluss noch eine ganz leichte Frage und ich finde einfach nur wichtig, das zu sagen, denn du hast mit 42 Jahren, schreibst du, noch Klavierspielen gelernt. Du sagst, dass man auch im etwas höheren Alter noch lernen kann. Stichwort Lifelong Learning.
Der Punkt ist ja der, je nachdem, wie alt man ist, man fühlt sich ja immer jung. Für mich war ja früher 57 steinalt. Heute, ich fühle mich mit 57, ehrlich gesagt, wie mit 37, muss man so sagen. Ne? Und 37 ist aus meiner heutigen Perspektive jung. Als ich 20 war, war das alt. Das ist alles immer so wahnsinnig relativ. Ne? Das heißt, 42 Jahre ist nur ein blutjung. So aus meiner Sicht, sage ich mal. Und man lernt wahnsinnig gut. Man lernt sogar viel, viel schneller als Kinder. Das ist ja immer so ein dummes Vorurteil. Ja, wenn du vielleicht ein Star-Pianist werden willst, dann ist es vielleicht gut, wenn du mit 5 Jahren schon Klavierunterricht hast oder ganz früh anfängst. Aber wenn du einfach nur schön spielen willst, ja, und Freude daran haben willst, du lernst als Erwachsener viel schneller als Kinder. Das ist ganz andere Lernstrategien, das ist eine völlig andere Auffassungsgabe. Also ich war relativ flott darin, ich habe relativ schnell schöne Melodien spielen können und, und. Das Schlimme bei der Weiterentwicklung ist ja immer, das kennt ja jeder, man macht am Anfang wahnsinnige Fortschritte. Es wird immer dann zäh, egal was man macht, egal ob es eine Sprache ist, ob es ein Instrument ist, ob es eine Sportart ist, wenn man schon ein gewisses Niveau hat und dann noch besser zu werden, da wird es dann zäh. Also oben noch immer weiter auszudifferenzieren, ja, weil die Lernkurve ist am Anfang immer schnell und dann wird es langsamer und da muss man dranbleiben. Und das ist dann ja manchmal auch die Herausforderung. Da werfen dann ja viele das Handtuch irgendwann, wenn die ersten Herausforderungen gelöst sind. Ich war früher auch so eine. Ich habe immer früher gesagt, mein Lebensweg ist hell erleuchtet, weil rechts und links so viele Strohfeuer brennen. Das habe ich immer gesagt. Aber das passt eben auch gut zu meiner Extroversion. Wir Extros sind schnell zu begeistern, verlieren aber einfach auch schnell das Interesse. Intros können ewig dranbleiben. Ich sehe das beim Mann. Bei meinem Mann, der hat sich mal im Kopf gesetzt, er will Spanisch lernen. Ich war mit dabei. Ich habe ein halbes Jahr gemacht. Mein Mann ist heute noch dabei. Ja, das ist eben der große Unterschied. Aber in wichtigen Sachen habe ich mir halt angewöhnt, durchzuhalten. Sonst hätte ich auch kein einziges Buch fertiggebracht. Und das habe ich mir übers Leben angewöhnt, weil sonst wäre ich gescheitert. Also ich musste mir wirklich angewöhnen, Sachen einfach auch durchzuhalten. Und das gilt eben für alles Lernen, egal ob es das Klavierspiel oder sonst was ist, dass man auch ein bisschen mal Fruststrecken überwindet. Man hat immer mal eine Fruststrecke, ne, wo es mal langweilig ist. Ich habe bis heute immer mal Fruststrecken am Klavier. Habe ich gerade keine neue Inspiration oder so, oder brauche mal wieder ein richtig geiles Stück, oder ich lerne jetzt Improvisation seit längerem. Bei manchen Stücken fällt es mir dann schwer, dann trete ich da ein bisschen auf der Stelle, dann denke ich, ich bin zu blöd und also, na, und dann, weißt du, so, dann hat man immer mal eine kurze Frist-Ding und dann geht's wieder weiter und dann ist man wieder gut und freut sich wieder. Das muss man eben aushalten. Man braucht schon eine gewisse Frustrationstoleranz im Leben.
Liebe Stefanie, vielen, vielen Dank, dass du durchgehalten hast bei diesem Podcast, beim Bücherschreiben, bei meinen nervigen Fragen. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe auf eine weitere Gelegenheit, auf ein weiteres Buch von dir, dass wir noch eintauchen können, weil ich habe noch viele Fragen, aber eigentlich dauert eine Folge von uns nur 30 Minuten. Oh. Das ist jetzt die letzte, längste Folge, die wir jetzt gemacht haben. Vielleicht mache ich eine Doppelfolge draus. Ah, ich kann nicht aufhören. Es ist ja, da war ich wieder zu locker. So bin ich eben. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und hören uns bald wieder, hoffentlich.
Danke dir.